SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Nach der Havarie einer Ölpipeline in Brandenburg läuft ein Großeinsatz von Feuerwehr- und Gefahrstoffexperten. Das Leck wurde mittlerweile geschlossen. Jetzt geht es darum, dass das Grundwasser nicht verseucht wird. Aus der Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann.
In einer meterhohen Fontäne sollen sich mindestens 200.000 Liter Rohöl in der Umgebung verteilt haben. Auch mehrere Feuerwehrleute haben etwas abbekommen. Der Grund scheint festzustehen. Die PCK-Raffinerie spricht von einer Panne bei Arbeiten an einer Schieberstation, einem wichtigen Knotenpunkt von Erdölpipelines. Oberstes Ziel ist jetzt die Schadensbegrenzung. Die Raffinerie hat spezielle Saugwagen vor Ort. Die Feuerwehr Schwedt gab am Abend leichte Entwarnung. Die Böden seien gerade sehr nass durch Regen. Dadurch schwimme das meiste Öl sozusagen noch obendrauf oder sei noch nicht allzu tief eingesickert. Heute sollen genauere Untersuchungen folgen.
Die Spitzen von SPD und Union haben sich erneut zum Koalitionsausschuss getroffen. Ergebnisse kennen wir noch nicht. Für den Morgen ist eine Pressekonferenz geplant. Dagmar Pepping berichtet.
Bis in die Nacht drang nichts nach außen. Bundeskanzler Merz hatte vor dem Treffen die Erwartungen gedämpft. Die wenigsten der Themen seien mit Entscheidungen verbunden. Es gäbe sehr viele Besprechungspunkte, so Merz. Einer dieser Punkte dürfte die Reform des Bürgergeldes sein. Der Gesetzentwurf von Arbeits- und Sozialministerin Baas war kurzfristig von der Tagesordnung des Bundeskabinetts genommen worden. Zum Ärger der SPD. Auch hier beschwichtigt der Kanzler. Es gäbe noch eine Reihe von offenen Fragen, aber keinen Streit. Das Kabinett soll den Gesetzentwurf nun in der kommenden Woche, in der letzten Sitzung des Jahres, beschließen.
Die USA haben vor der Küste Venezuelas einen Tanker beschlagnahmt. Er soll Teil eines illegalen Netzwerks sein. Das hat US-Justizministerin Bondi auf X geschrieben. Außerdem soll das Schiff auf einer Sanktionsliste der USA gestanden haben. Die Regierung in Venezuela hat die Stürmung des Tankers scharf verurteilt. Carsten Kühntop mit Hintergründen.
Der Einsatz ist ein weiterer Versuch der amerikanischen Regierung, den Druck auf die Führung von Venezuela zu erhöhen. Trump hat mehrmals angedeutet, unter Umständen das Militär einzusetzen, um den venezolanischen Präsidenten Maduro zu stürzen. In der Karibik hat Trump eine große Streitmacht zusammengezogen, angeführt von einem Flugzeugträger. Seit mehr als 3 Monaten greift das US-Militär aus der Luft immer wieder Schnellboote in der Karibik und im Pazifik an. Mit ihnen würden Drogen geschmuggelt. Bisher sind bei mehr als 20 solcher Angriffe mehr als 80 Menschen ums Leben gekommen.
Die US-Notenbank Federal Reserve hat den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Er liegt nun bei 3,5 bis 3,75%, so niedrig wie seit 3 Jahren nicht mehr. Aus Washington, Nina Barth.
Grund für die nun dritte Leitzinssenkung in Folge waren erneut Bedenken wegen eines schwachen Arbeitsmarktes. Dagegen betrachtet die Notenbank die Inflation auf hohem Niveau als vorübergehend. Zugleich korrigierte die Fed ihren Wirtschaftsausblick für das kommende Jahr nach oben. Sie rechnet nun mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 2,3%. Das sind rund 0,5 Prozentpunkte mehr als bisher erwartet.
Der baden-württembergische Landtag hat am Abend erstmals über die geplante Reform des Nichtraucherschutzgesetzes diskutiert. Die Landesregierung plant, dass etwa auf Schulhöfen, Spielplätzen oder Haltestellen nicht mehr geraucht werden darf. Auch Freizeitparks, Freibäder und Zoos sollen größtenteils rauchfrei werden. Maren Haring mit Einzelheiten.
Gelungen sei mit dem Gesetzentwurf vor allem mehr Schutz für Kinder und Jugendliche vor dem passiven Rauchen. So betonen es die Regierungsfraktionen von Grünen und CDU. Gesundheitsminister Manfred Lucher verteidigte den Kompromiss, mit Rücksicht auf wirtschaftliche Sorgen, im Bereich der Gastronomie wenig zu ändern. In Biergärten und Festzelten, aber auch in Fußballstadien darf weiterhin geraucht werden. Für die SPD ein kleiner Sprung. Baden-Württemberg halte beim Raucherschutz die rote Laterne. Nun robbe man ins Mittelfeld. Die FDP befürchtet zu viel Bürokratie. Die AfD fordert mehr Aufklärung beim Thema Rauchen.
Die Kommunen in Rheinland-Pfalz müssen in Zukunft mehr Flächen für Windkraftanlagen bereitstellen. Das hat der Landtag am Abend beschlossen. Schon bis Ende 2030 muss Rheinland-Pfalz 2,2% seiner Landesfläche als mögliche Windkraftstandorte ausweisen. Hintergrund ist eine bundesweite Regelung, mit der in Deutschland mehr Strom aus Windkraft erzeugt werden soll. Das Landgericht Innsbruck hat den österreichischen Investor René Benko zu 15 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Die Richter werfen dem Signa-Gründer vor, seine Gläubiger geschädigt zu haben, indem er Luxusuhren in einem Tresor versteckte. Besorgt hatte den seine Frau Natalie. Sie wurde allerdings freigesprochen. Benko war bereits im Oktober wegen eines ähnlichen Delikts zu 2 Jahren Haft verurteilt worden. Er sitzt seit Januar dieses Jahres in Untersuchungshaft. In der Fußball-Champions League hat Borussia Dortmund den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale erstmal verpasst. Die Dortmunder haben gegen den Außenseiter Bodø Glimt aus Norwegen zu Hause nur 2:2 gespielt. Spieler Felix Metscha meinte nach dem Spiel, dass die Mannschaft ihren Gegner teilweise nicht ernst genug genommen hat.
Und dann hatten wir auch, glaube ich, Phasen, wo wir ein bisschen lässig geworden sind, ein bisschen fast sogar arrogant geworden sind. Die kriegen eine Chance und machen den rein. Z-Piece und ja, sehr ärgerlich.
Dortmund ist jetzt 2 Spiele vor Ende der Ligaphase 10. in der Tabelle. Die ersten 8 kommen direkt ins Achtelfinale. Bayer Leverkusen hat in der Fußball-Champions League ebenfalls 2:2 gespielt gegen Newcastle United. Leverkusen lag schon früh zurück nach einem Fehler von Torwart Mark Flecken. Der hat Newcastles Stürmer Nick Woltemade gefoult und sich nach dem Spiel bei seinem Team dafür entschuldigt.
In dem Zweikampf habe ich versucht, neben ihm zu bleiben. Er stellt dann clever den Fuß raus, ich berühre ihn. Klare Elfmeter. Ich bin einfach nur sehr froh, dass die Jungs vor mir am Ende so einen Charakter gezeigt haben, dass wir noch ein 2:2 rausgeholt haben. Das ist halt eine alte, bekannte Geschichte. Wenn du als Torwart einen Fehler machst, dann geht es halt leider 19 von 20 Mal sehr schlecht aus. Klarer Fehler auf meine Kappe.
Auch Leverkusen ist damit noch nicht im Achtelfinale. Die deutschen Handballerinnen treffen morgen bei der Weltmeisterschaft im Halbfinale auf Titelverteidiger Frankreich. Das steht seit gestern Abend fest. Zum ersten Mal geht das deutsche Team damit nicht als Favorit in die Partie. Thorsten vom Wege berichtet.
Frankreich neben Norwegen in den letzten Jahren im Frauenhandball das Maß der Dinge, bezwang nämlich Dänemark relativ souverän mit 31:26. Es war das Duell des Olympia-Zweiten gegen den Bronzemedaillengewinner der Spiele von Paris, in diesem Jahr aber schon im Viertelfinale. Deutschlands Handballerinnen sind derweil in Rotterdam angekommen und wohnen pikanterweise gemeinsam mit den Französinnen in einem Teamhotel. Am Freitag um 17.45 Uhr ist Anpfiff zum Semifinale Deutschland gegen Frankreich. Die ARD überträgt live.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Insgesamt trocken heute. In der Südosthälfte Baden-Württembergs gibt es noch etwas Regen, aber der zieht bis zum Vormittag ab. Dann geht's wolkig mit teils zähem Nebel durch den Tag. Die Sonne zeigt sich nur selten mal, am ehesten in Rheinland-Pfalz. Maximal 7 Grad bekommen wir im Westerwald und bis 12 Grad in der Kurpfalz.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Digital Detox. Brauchen wir wieder mehr echtes Leben? Das ist unser Thema diese Woche. Und heute beamen wir uns mal 40 Jahre zurück ins Jahr 1985. Da würden wir jetzt wahrscheinlich mit einer Tageszeitung aus Papier am Frühstückstisch sitzen, eine Verabredung für heute Abend am Festnetztelefon mit Wählscheibe abklären und nachher noch persönlich den Schalter der Bahn aufsuchen, um ein Zugticket für Weihnachten zu kaufen. Eine komplett analoge Welt, das ist für viele, gerade die Jüngeren, kaum noch vorstellbar. Und auch wenn vieles aus heutiger Sicht ziemlich unpraktisch war, sehnen sich offenbar einige danach zurück. Wie das kommt, bespreche ich mit Gunther Hirschfelder, Professor für vergleichende Kulturwissenschaft an der Universität Regensburg. Junge Menschen, die die Welt gar nicht anders kennen als digital, kaufen sich Schallplatten oder fotografieren mit einer Kamera mit Film drin. Was fasziniert sie daran?
Ein riesiger Trend. Inwieweit dieser Trend alltagswirksam ist oder nicht nur ein Modetrend auf Social Media und im Internet, das müsste man sich nochmal genau anschauen. Aber es gibt diesen Trend tatsächlich. Ja, was fasziniert die Leute daran? Ich kriege beim Hinhören schon Sehnsucht nach der guten alten analogen Zeit. Wir leben einfach zu digital. Das Digitale hat unseren Alltag und uns selbst, unsere Persönlichkeit, oft auch unsere Gefühle weitgehend im Griff. Wir bleiben ja analoge Wesen. Wir brauchen ein teilanaloges Leben und je mehr wir digitalisiert werden, desto mehr versuchen wir, ja, solche Emotionsanker auszuwerfen und eben auch was Analoges zu machen. Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass dieses Analoge auch, ja, wir sagen in der Kulturwissenschaft, sozialkapitalbildend ist. Das heißt, wenn ich mit einer analogen Retro-Kamera hier in einer Uni daherkomme oder ich mache eine Party und ich habe einen analogen Plattenspieler, das finden alle toll. Ein neues Handy, das nützt da schon lange nichts mehr. Aber ein analoger Plattenspieler, das ist wirklich cool. Da kriege ich Aufmerksamkeit und das ist die Währung unserer Zeit.
Wenn wir auf diese Sehnsucht nach dem Analogen, nach dem, wie es früher war, schauen. Man neigt ja dazu, die Vergangenheit auch zu verklären. Also war es wirklich in der analogen Welt so, dass wir dann mehr echte Freunde statt Followern hatten und dass unser Alltag wirklich weniger hektisch war und mir mehr Zeit für sinnvolle Dinge geblieben ist, weil ich nicht ständig am Handy rumhing?
Ob sinnvoll oder nicht, das kann man mal dahingestellt sein lassen. Früher war nicht alles besser, früher war alles anders. Wir sind eben auch in den letzten 40 Jahren wesentlich wohlhabender geworden. Wir sind langlebiger geworden, wir sind bewusster geworden, wir sind gesünder geworden. Ich denke, man sollte nicht eine vergangene Zeitstufe und heute in irgendein Hierarchieverhältnis bringen. Aber wir haben heute eben eine Zeit, die viele nicht mehr aushalten. Und da sehen wir uns nach einer Vergangenheit zurück, die es so nie gegeben hat. Aber wenn wir heute in diese Zeit 1985 zurückgebeamt würden, da würden wir vielleicht auch nicht klarkommen. Wir haben eben in einer Zeit gelebt, in der wir oft orientierungslos gab, in der es andere Einsamkeiten gab. Wenn man da zum Studium irgendwo hingezogen ist, da war man ganz weg, hatte kaum Kontakt mit den Eltern oder mit Freunden. Man musste sich eben im Analogen in einer Gaststätte treffen und man hat viel diskutiert. Aber ob das besser war oder nicht, das weiß ich nicht. Wobei, ich habe 1985 studiert und ich bin gerade bei der Anmoderation schon ganz wehmütig geworden und trotzdem möchte ich in dieser Zeit 1985 eigentlich so nicht mehr leben. Ich würde dieses Maß an wenig Kontrolle und wenig Sicht, dieses Angewiesensein auf Tageszeitung, auf ein langsames Fernsehen, würde ich das heute noch ertragen? Ich weiß es nicht.
Gunter Hirschfelder, Professor für vergleichende Kulturwissenschaft an der Universität Regensburg. Digital Detox, brauchen wir wieder mehr echtes Leben? Das ist das Thema unserer Serie diese Woche. Morgen zum Abschluss spreche ich mit dem Zukunftsforscher Matthias Horks über die Zukunft des digitalen Alltags.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Stuttgart steht ein anstrengender Abend bevor. Veranstaltungen auf dem Cannstatter Wasen und in der Porsche Arena. Und dann kommt auch noch in der Fußball-Europa League Maccabi Tel Aviv zum VfB. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in der Innenstadt unterwegs, um auf alles vorbereitet zu sein. Fankrawalle, Demos bis hin zu, Zitat, terroristischen Szenarien. Einzelheiten von Deborah Kölz.
In der Stadt generell und rund um den Stuttgarter Weihnachtsmarkt sind heute mehr Polizeikräfte im Einsatz als normalerweise. Außerdem tragen sie auch Maschinengewehre. Zusätzlich zur Polizei halten sich im Hintergrund mehrere hundert Einsatzkräfte aus ganz Baden-Württemberg bereit, unter anderem von der Feuerwehr, von Rettungsdiensten und vom Katastrophenschutz. Außerdem ist die Polizei mit Hubschraubern unterwegs und überwacht den Luftraum rund um das Stadion. Dort gelten für die Zuschauer heute besonders strenge Einlassregeln. Es wird unter anderem auf Sprengstoff und mit Metalldetektoren kontrolliert.
Der baden-württembergische Landtag befasst sich heute mit dem Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zur Beförderungspraxis bei der Polizei. Auch über die Rolle von Innenminister Strobel im Zusammenhang mit der Affäre um den Inspekteur der Polizei soll debattiert werden. Knut Bauer.
Der Ausschuss war vor gut 3 Jahren nach dem Skandal um den ranghöchsten Polizeibeamten des Landes eingerichtet worden. Der Inspekteur der Polizei musste sich wegen sexueller Nötigung vor dem Landgericht Stuttgart verantworten und wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Das Innenministerium hatte als Konsequenz aus der Affäre den Posten des Inspekteurs der Polizei inzwischen abgeschafft und eine Vertrauensanwältin eingesetzt. Wegen der Weitergabe eines Anwaltsschreibens wurde auch gegen Innenminister Strobel von der CDU ermittelt. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren gegen eine Geldauflage in Höhe von 15.000 Euro eingestellt. Der Untersuchungsausschuss ist zum Ergebnis gekommen, dass es bei der Polizei in Baden-Württemberg kein strukturelles Problem mit sexueller Belästigung gebe. Um das Dunkelfeld zu erhellen, empfiehlt das Gremium eine wissenschaftliche Studie.
In Rheinland-Pfalz soll es künftig einen unabhängigen Beauftragten gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen geben. Der Landtag stimmt heute über einen Gesetzentwurf der Landesregierung aus SPD, Grünen und FDP ab. Dirk Rodenkirch.
Der oder die Landesbeauftragte soll die Anlaufstelle für die Anliegen von Betroffenen und deren Angehörigen sein und Maßnahmen zur Nachsorge und zum Schutz von Kindern und Jugendlichen koordinieren. Familienministerin Binz von den Grünen sagt, es gehe auch darum, sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen aus der Tabuzone zu holen und vor allem die Rechte und die Stimme Betroffener zu stärken, die oft ein Leben lang unter seelischen und körperlichen Folgen litten. Rheinland-Pfalz ist laut Landesregierung das erste Bundesland, dass eine solche Beauftragtenstelle einrichtet.
Frankreichs neue Verteidigungsministerin Vautrin kommt heute zum Antrittsbesuch nach Berlin. Ein wichtiges Thema dabei wird FCAS sein, das gemeinsame Kampfflugzeugprojekt von Deutschland, Frankreich und Spanien. Oliver Neuroth.
Viel Geld stehe auf dem Spiel, sagte Kanzler Merz vor wenigen Wochen noch. Konkret stecken rund 100 Milliarden Euro in FCAS. Seit Monaten ist das Projekt blockiert. Grund sind Streitigkeiten darüber, welches Unternehmen wie viel Einfluss bekommt. Der französische Konzern Dassault will den Takt angeben. In Deutschland mehren sich die Stimmen, die für einen Ausstieg aus FCAS in der jetzigen Form sind. Die IG Metall und der Bundesverband der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie haben einen Brief an Verteidigungsminister Pistorius geschrieben. Darin heißt es, es droht irreparable Schäden für die deutsche Industrie, wenn der militärische Flugzeugbau in den Händen eines einzelnen französischen Unternehmens liege. Die Forderung, Deutschland solle ohne den Dassault-Konzern einen eigenen Kampfjet bauen.
In Österreich stimmt das Parlament heute über ein Kopftuchverbot in Schulen für Mädchen unter 14 Jahren ab. Es gilt als sicher, dass der Gesetzentwurf eine Mehrheit bekommt. Oliver Schosch.
Die Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS haben angekündigt, dafür zu stimmen. Ebenso die rechtsnationale FPÖ. Nur die Grünen wollen dagegen stimmen wegen verfassungsrechtlicher Bedenken. Im Jahr 2020 gab es bereits einen ersten Versuch eines Kopftuchverbots von der damaligen ÖVP-FPÖ-Mitte-Rechtsregierung. Doch dieser Versuch scheiterte vor dem österreichischen Verfassungsgerichtshof, weil das damalige Gesetz gegen die Gleichbehandlung und die Religionsfreiheit verstoßen habe. Die damalige Regierung habe ihren Gesetzestext nicht gut genug begründet. Das sei jetzt anders. Die verfassungsrechtlichen Bedenken seien berücksichtigt worden, sagte der aktuelle österreichische Bildungsminister Christoph Wiederkehr von den liberalen NEOS.
In Straßburg gedenken die Menschen am Vormittag der Opfer des Terroranschlags auf den Weihnachtsmarkt vor 7 Jahren. Am Abend des 11. Dezember 2018 hatte ein islamistischer Attentäter in der Straßburger Innenstadt 5 Menschen getötet und 11 weitere verletzt. Paulina Flath.
Auch in diesem Jahr erinnert die Stadt gemeinsam an die Opfer und Angehörigen. Um 11 Uhr beginnt die Gedenkveranstaltung an einer Stele auf dem Place de la République. Erwartet werden unter anderem Bürgermeisterin Shanbar Seguin und der neue Präfekt der Region Grand Est, Amaury de Saint-Quentin. Der Straßburger Weihnachtsmarkt läuft auch dieses Jahr wieder unter enormen Sicherheitsvorkehrungen. Bis zu 1000 Sicherheitskräfte sind täglich im Einsatz. Es gibt stichprobenartige Zugangskontrollen und eine autofreie Innenstadt. Außerdem setzt die Stadt auf eine stärkere Steuerung der Besucherströme.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Heute sprechen wir mal über Elefanten. Und das kommt so. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht Marbach am Neckar. Und vielleicht sagt er dort auch ein Gedicht auf, das einige kennen. Das bekannteste von Rainer Maria Rilke, das Karussell. In dem taucht immer wieder die Formulierung auf, und dann und wann ein weißer Elefant. Genauso heißt auch die Rilke-Ausstellung, und dann und wann ein weißer Elefant. Was das Ganze mit Steinmeier zu tun hat, weiß SWR-Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert.
Wer jetzt denkt, der weißhaarige Steinmeier und der weiße Elefant, das passt ja ganz gut zusammen, der liegt gar nicht so falsch. Elefanten sind nämlich die Lieblingstiere des Bundespräsidenten. Er hat sogar ein Elefantenpatenkind in einem Elefantenwaisenhaus in Nairobi. Und was fasziniert Steinmeier so an Elefanten? Das hat er selbst mal erzählt. Er mag den Charakter der Tiere. Bedächtig und willensstark, zugleich hochsensibel und mit einem bemerkenswerten Gedächtnis ausgestattet, der Inbegriff von Ruhe, Gelassenheit und Klugheit. Das hat er sich als Vorbild genommen. Manches davon erfüllt er auch, im Positiven wie im Negativen. Denn das hochsensibel mit einem bemerkenswerten Gedächtnis könnte ja auch bedeuten, dass man schnell beleidigt und ganz schön nachtragend ist. Das sagen dem Bundespräsidenten sogar manche nach. Aber das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Es ist ja Advent. Als Steinmeiers Tochter noch klein war, ist er mit ihr öfter in ein Café gegangen, in dem er das Elefantengehege vom Zoo in Hannover sehen konnte. Und da hat er die Tiere lieben gelernt. Weil der Bundespräsident außerdem auch noch ganz gut zeichnen kann, hat er auch schon diverse Skizzen von Elefanten gemalt. Das macht er übrigens heute noch, wenn er sich in Sitzungen langweilt. Das, was so aussieht, als ob Steinmeier sich Notizen macht, hat einen langen Rüssel und ist dann und wann ein weißer Elefant.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.